Gott? Fragezeichen. Wir betonen, dass wir jetzt hier ein Fragezeichen stellen möchten und dass wir auch diese Frage konkret stellen, ob es ein anderer Weg zu Gott sein könnte, Esoterik, denn vielen gehen schlicht davon aus, es sei so. Nun, heute Abend wird Elke etwas mehr auch aus ihrem Leben berichten. Gestern habe ich etwas mehr berichtet. Ich war tibetischer Buddhist und Elke war Esoterikerin. Aber wir werden auch erstmal einführen zu dieser Thematik und das mit persönlichen Erfahrungen abwechseln. Esoterik, so bunt wie wir das Wort hier aufgeschrieben haben, tatsächlich, man findet es in vielen Orten, Läden wie so ein Laden mit Schaufenster voller Buddha-Statuen, man findet irgendwelchen harmonischen Musik, man findet ja vielleicht eine attraktive Atmosphäre, Weihrauch ist angezündet. Nun, da möchte man offensichtlich etwas spürbar machen von einer anderen Welt. Über diesen Laden heißt es Energy World. Es geht also auch um Energie, um etwas, was man spüren kann. Aber wenn man dann nachforscht, dann geht es vor allen Dingen um eine Art spirituelle Energie, aber tatsächlich auch etwas, wenn man sich dafür öffnet, was wirksam sein kann. In der Werbung sieht man immer mehr, dass diese Thematik der Spiritualität eine Rolle spielt, wie zum Beispiel bei der Werbung für Möbel. Dieser Mann braucht gar kein Sofa, denn er schwebt darüber, aber es ist offensichtlich etwas, was packt und was Menschen einfach interessiert. Oder auch diese Annonce, Air Tours, Travel in Style. Es geht hier darum, dass man nicht nur auswendige Reisen macht, sondern vielmehr noch inwendig reist, durch Yoga, durch Meditation. Und das in dem ganzen Bereich des Wellness. In diesem Bereich wird immer mehr fernöstliche Methodik angeboten und man möchte auch wirkliche Erfahrungen machen mit vielleicht anderen Welten. Esoterik ist sehr bunt. Man könnte es ein bisschen so darstellen. Hier heißt es ja ein bisschen von Jesus auf dieser Tafel. Das machen viele Menschen mit, gerade mit Weihnachten, ist gemütlich. Ein bisschen von Buddha. Wenn diese Methodik der Meditation hilft, dann sagen sich viele, okay, wir lassen uns darauf ein. Ein bisschen von Manitou, die unsichtbare Kraft, die bei den Indianern geglaubt wird. Und unter dem Strich ergibt sich Yebuma. Wir sind im Westen hier häufig eher Yebumas, als dass wir klare Christen oder auch klare Buddhisten sind. Das ist so die neue Art Häppchenreligion. Vielleicht ist auch das eine Beschreibung für Esoterik. Esoterik, könnte man sagen, ist eigentlich eine Art Regenschirmbegriff. Es möchte ganz vielen unterschiedlichen Strömungen und Religionen unter einen Hut bringen. Sie nehmen aus den unterschiedlichen Religionen meistens auch die Teile, die am spirituellsten sind. Zum Beispiel gibt es auch im Islam eine Richtung des Sufismus. Dann gibt es im Judentum eine Richtung genannt Kabbala. Dann natürlich auch im Christentum gibt es die Mystik. Nun, solche Elemente werden herausgeholt und wird zu einer bunten Mischung zusammengestellt. Und da könnte man sagen, ja, findet dann ein Sammelsurium von Dingen statt, wo man Erfahrung mitmachen kann. Denn es geht hauptsächlich um Erfahrungen. Nun, diesen Regenschirmbegriff Esoterik möchten wir gerade noch beschreiben, aber zunächst mal die Frage, seit wann gibt es dann dieses Begriff eigentlich Esoterik allgemein und gesellschaftlich? Seit wann ist das bekannt? Nun, das hängt zusammen mit dieser sogenannten New Age Bewegung. Diese Bewegung fing eigentlich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts an und hat einen enormen Einfluss. Damals waren es ein Haufen alternativen Menschen, Hippies, Oder sie wurden auch die Regenbogenkinder, Rainbow Children genannt. Also das hatte mit einer Art Spiritualität zu tun. New Age oder diese Bewegung hat seine Benennung von dieser Strömung, New Age, eigentlich auf der Astrologie begründet. Sie glaubten natürlich auch, dass die Sterne einen Einfluss haben auf unseren Planeten und auf unseren Seelen. Und sie haben festgestellt, dass es einen bestimmten Punkt gibt in der Astrologie, den sogenannten Frühlingspunkt. Und dieser Punkt wechselt jede 2000 Jahre das sogenannte Sternbild. In etwa von 0 bis 2000 Jahren stand dieser Punkt in Sternzeichen der Fische. Und sie behaupten, dass gerade in dieses Zeitalter die Christen am meisten die Werte unserer Gesellschaft geprägt haben. Aber mit den Christen war es auch ein Zeitalter der Gewalt. So behaupten es eigentlich Esoteriker. Nun, in etwa um der Jahrtausendwende ist dann dieses Frühlingspunkt vom Fische in das Wassermanns-Sternbild herübergekommen. Und dieses soll ein neues Zeitalter mit sich bringen, ein neues Bewusstsein. In dieses Zeitalter sollten nicht mehr die Christen, sondern sollen Esoteriker die Werte bestimmen. Und es soll nicht mehr ein Gewaltzeitalter sein, sondern ein Friedenszeitalter. So wird es behauptet. Nun, was ist nun Esoterik? Wir haben das einfach als Benennung, vielen haben es gehört. Man kann es nicht genau beschreiben. Vielen, die vielleicht Esoteriker sind, würden gar nicht direkt behaupten, ich bin Esoterik. Aber sie würden schon vielen esoterischen Praktiken ausüben. Wenn wir dieses Wort ein bisschen definieren wollen, wollen wir mal zu der ursprünglichen Wortbedeutung aus dem Griechischen schauen, denn das Wort stammt aus dem Griechischen, von dem Wort esoterikos, und dieses Wort bedeutet innen, verborgen oder geheim. Und es geht eigentlich in der Esoterik um ein verborgenes, inneres, geheimes Wissen. Und dieses Wissen könnte einerseits im Menschen sein, andererseits könnte es aber auch in dem Kosmos sein. Sowohl in der sichtbaren Welt, häufig wird der Kontakt zu der Natur gesucht, und auch in der unsichtbaren Welt, in der spirituellen Welt. Nun, da stecke verborgenes Wissen, und dieses Wissen könne man durch bestimmte Methoden anzapfen. Es heißt, man könnte so sagen, diesen Regenschirmbegriff Esoterik könnte man beschreiben als alle Methodik, die irgendwie dieses unsichtbare geheime Wissen hervorbringen möchte. Das verborgene Wissen gab es schon sehr lange und war in alten heidnischen Kulturen und Religionen vorhanden, zum Beispiel bei den Ägyptern, Babylonier, Azteken, Kelten. Auch in Tantra, Buddhismus und Hinduismus ist so eine esoterische Richtung, wo man auch Verborgenes ansprechen möchte. In geheimen Lehren der Freimaurer, Rosenkreuzer und Anthroposophen findet man eben, dass verborgenes Wissen angeboten wird. Und da gibt es alle Methoden, die dieses Wissen hervorbringen möchten. Nun, all diese Dinge zusammen könnte man unter diesen Begriff Esoterik ordnen. Nun, diese New Age-Bewegung oder die Esoterik hat bestimmte Menschen, die die Bewegung geprägt haben und eigentlich beschrieben haben. Esoterik ist nicht im eigentlichen Sinne eine Religion, weil es ein bestimmtes Schrifttum mangelt. Marilyn Ferguson hat in 1975 das Buch »Die sanfte Verschwörung« herausgegeben. Und hier beschreibt sie, wie eigentlich diese New Age-Bewegung vorangeht. Und sie sagt, dass sie beschreibt eigentlich einen Geist, die da wirkt, aber das wirkt in diesem Sinne. Die sagt, eine aufsehenerregende neue Sicht der Welt nimmt ihren Anfang. Die bahnbrechende Erkenntnisse der Wissenschaft und Einsichten ältesten menschlichen Gedankengutes umfasst. Hier werden alte Kulten, geheime Kulten zusammengeführt mit moderner Wissenschaft. Das macht das Neue aus von New Age. Das heißt zum Beispiel, wie es Geomagazin dargestellt hat, in einem Artikel, wer erklärt uns die Welt, ist es zum Beispiel noch Einstein als Vertreter der modernen Wissenschaft oder ist es zum Beispiel immer mehr den Dalai Lama als einer der Vertreter der fernöstlichen Mystik. Das Pendulum scheint immer mehr in Richtung des Dalai Lama zu gehen. Hier könnte man sagen, was gemeint ist, dass Wissenschaft und Spiritualität oder auch Mystik zusammenkommen möchten. Merlin Ferguson hat gesagt, genauso wirke diese neue Zeitalter, diese New Age-Bewegung. Und Esoteriker wollen auch genau das machen. Nicht nur alte Kulten, sondern auch moderne Wissenschaft mit hineinbringen ins Spiel. Sie, Merlin Ferguson, sagt in ihr Buch Die sanfte Verschwörung, der neuen Sichtweise der Transformation wird durch Bücher, Vorträge, Schullehrpläne, ja sogar durch Verhandlungen innerhalb der gesetzgebenden Versammlung sowie mit den nationalen Medien Ausdruck verliehen. Wir haben das Wort Schullehrpläne unterstrichen, weil wir sehen tatsächlich, dass heute hier im Westen sehr viel esoterischen Elementen mit einfließen. Und zwar ganz bewusst. Die Kinder werden, man könnte sagen, fast überflutet mit irgendwelchen spirituellen Elementen. Und häufig wissen die Eltern es noch nicht mal, weil man das so nicht erkennt. Nun, Elke, die hat schon viel früher angefangen mit Esoterik. Sie möchte auch ein bisschen berichten, wie sie das selbst erfahren hatte.
Ja, guten Abend. Spirituell kommt ja von Spiritus, also von Geist, und hat also etwas mit dem Unsichtbaren zu tun. Mein Mann sprach gerade davon, dass ja gerade in Schulen Kinder schon sehr eingeführt werden in die unsichtbare Welt. Zum Beispiel in Schulbüchern haben wir jetzt gehört, da gibt es so ein, zum Beispiel Englischbuch in Hessen ist das, und da werden 4 Kinder beschrieben, deren Leben, und das, darüber sollen die Kinder dann Englisch lernen. Und da ist ein Kind dabei, das hat also einen unsichtbaren Freund. Und dieser unsichtbare Freund, der ist immer da, mit dem spricht sie und der hilft ihr bei den Schulaufgaben, wenn sie Probleme hat und so weiter. Also Kinder lernen unbewusst, dass man so einen unsichtbaren Freund haben kann, wo man sich Hilfe holen kann. Und wenn man sich das Buch anschaut, dann kann man schon sehen, dass das irgendwie nicht Gott ist, sondern ein Geistwesen. Nun, ich selber war ja 10 Jahre in der Esoterik. Wie bin ich da hineingekommen? Eigentlich hätte ich mir nie gedacht, ich will mal Esoterikerin werden. Nein, ich wollte einfach was für meine Gesundheit tun oder für mein Wohlbefinden. Ich hatte eigentlich alles an Überfluss, was man sich so wünschen kann in dieser Welt. Und trotzdem fühlte ich, irgendwas fehlt mir und ich brauche noch was. Und ich dachte mir, ich mache mal so einen Yogakurs mit und da kann ich mich entspannen, da lerne ich vielleicht nette Leute kennen und ich mache das mal mit. Und so machte ich das und fand das tatsächlich auch sehr interessant. Aber natürlich blieb es da nicht bei. Ich lernte tatsächlich in diesem Kurs Leute kennen, die schon andere Dinge gemacht hatten, zum Beispiel sich mit Astrologie befasst hatten. Oder später dann, als ich dann auch natürlich mich mit Astrologie befasste, lernte ich wieder Menschen kennen, die Tarotkarten legten. die meditierten, die andere Kurse besuchten. Zum Beispiel ging ich dann auch in die Volkshochschule, nahm an einem Kurs teil, der Kreativitätstraining hieß. Und es stellte sich heraus, dass es aber ein Kurs war, ein Selbsterfahrungskurs unter der Leitung eines Psychotherapeuten. Nun, wir durften da zwar kreativ sein, wir sollten nämlich Bilder malen, und zwar aus unserer Kindheit. Und da habe ich dann ein Bild gemalt, einen Baum zum Beispiel, und das war für mich so ein Zeichen der Geborgenheit. Denn unter dem Baum haben wir immer gespielt als Kinder, der stand auf unserem Hof. Und dann haben die anderen sich dieses Bild angeschaut, auch der Therapeut, und jeder hat seine Meinung da hinten drauf geschrieben. Und dann stand auf einmal hinten auf dem Bild etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hätte, nämlich Einsamkeit. Der Baum hat keine Wurzeln, der Baum hat so einen dünnen Stamm, er hat keine Blätter. Und da war überhaupt nichts Positives dabei. Da fing ich natürlich an nachzudenken und dachte, ist das wirklich so gewesen? Und dann fielen mir natürlich schon Situationen ein, wo ich dachte, ja, das stimmt, meine Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft nebenbei und da hatten sie natürlich auch viel zu tun. Und da haben wir auch oft als Kinder allein gespielt. Und auf einmal drehte sich das ganze Bild um und meine Kindheit erschien mir in einem total negativen Licht. Ich war fertig, als ich von diesem Kurs nach Hause kam. Und ich habe gesagt, von jetzt an will ich mein Leben ändern. Damals war ich verheiratet in erster Ehe. Mein Mann war sehr viel unterwegs, beruflich. Und ich sagte ihm, mein Leben soll sich verändern. Ich will nicht mehr einsam sein. Ich will nicht mehr alles alleine machen müssen. Und er sollte jetzt mit mir auch in die Therapie gehen. Aber er sagte, nein, das sehe ich gar nicht ein. Unsere Ehe ist in Ordnung, unser Leben ist in Ordnung, wir brauchen das eigentlich nicht. Aber ich meinte ja, erkannt zu haben, jawohl, es stimmt nicht, ich habe mir nur was vorgemacht. Und darum sagte ich, okay, wenn du es nicht willst, dann gehe ich alleine diesen Weg, denn ich will was ändern. Und so kam ich mehr und mehr da hinein, begann dann eine psychotherapeutische Ausbildung. Denn natürlich sah ich auf einmal auch das, was in meinem Leben zu sein schien, auch bei anderen. Und ich stellte fest, die Ehen, die sind ja auch ähnlich, da sind die Frauen auch überwiegend allein. Und dann ging ich natürlich in die Frauenemanzipationsbewegung. Und in der therapeutischen Ausbildung wurde ich immer mehr konfrontiert mit Lehrern, die auch in der Esoterik waren, die sich aber sicherlich nie als Esoteriker bezeichnet hätten. Aber sie sagten mir, weißt du, du musst das nicht Gott nennen. Du kannst dich öffnen für die kosmische universelle Energie. Gott ist kein persönlicher Gott, sagten sie, sondern eine universelle kosmische Kraft. Und für diese Kraft kannst du dich öffnen. Und wir machten dann bestimmte Entspannungsübungen, wo wir diese Kraft erfahren sollten. Und tatsächlich, ich erfuhr diese Kraft. Und das machte mir Mut und ich dachte, was ich damals immer vom Christentum gehört habe, das war vielleicht Tradition, das war vor 2000 Jahren. Und mir wurde dann auch gesagt, jawohl, heute sind wir viel weiter, wir haben uns höher entwickelt. Und ich dachte, du hast einen neuen Weg gefunden zu Gott. Der Gott ist nicht nur außerhalb von dir, sondern du kannst dich öffnen und der Gott sollte in mir sein und dann sollte ich mich vereinen mit diesem Gott, so hieß es. Mit dieser göttlichen Kraft. Ja, nachdem ich dann 10 Jahre in der Esoterik war, sah ich dann so aus. Ich war sehr spirituell gekleidet. Jeder sollte sofort sehen, was eben meine Spiritualität und meine Philosophie war. Meine Spiritualität war da an diesem Zeichen zu erkennen, was ich da auf dem T-Shirt habe, nämlich dieses Dreieck. Dieses Dreieck soll ein Symbol sein für eben diese unpersönliche göttliche Kraft. In dem Dreieck stehen zwei Worte, nämlich Magic Dream, magischer Traum. Und die Esoterik hat ja tatsächlich sehr viel mit Magie zu tun. Wir wurden ja gelehrt, dass alle Kräfte in uns seien, göttliche Kräfte. Und diese Kräfte könnten wir mobilisieren und damit könnten wir unsere Umwelt, auch Menschen und Situationen, auch uns selbst, praktisch unseren Körper oder was auch immer in uns wäre, manipulieren. Wir könnten das so hin manipulieren durch diese inneren Kräfte, indem wir sie gebrauchen, uns vielleicht was visualisieren, dass wir das bekommen, was wir wollen. Nun, das schien alles sehr verlockend. Ich habe da auf dem Oberarm einen Armreifen, das ist eine Schlange. Und die Schlange hat auch eine symbolische Bedeutung, denn sie soll die Trägerin des Urwissens der Menschheit sein. Und damals dachte ich, wenn ich diesen Armreifen trage, dann werde ich auch die Weisheit dieser Schlange bekommen. Und natürlich auch die Weisheit. In mir gab es eine tiefe Sehnsucht von Kindheit an. Ich habe zum Beispiel sehr häufig abends schon auf der Fensterbank gesessen, wenn meine Eltern meinten, sie hätten uns ins Bett gebracht als Kinder. Und dann habe ich mir den Sternenhimmel angeschaut und ich habe immer gedacht, da muss es etwas geben, das muss mehr sein als das, was du hier kennst. Man könnte das vielleicht auch in einem Bild so darstellen, eine Sehnsucht von etwas ganz Besonderem, Schönen, Heiligen vielleicht sogar, aber man weiß nicht, wie man den Weg dahin findet. Was ist der Weg dahin? Ich hatte viele Fragen und habe auch meinen Religionslehrer, die Pastoren gefragt, aber irgendwie schienen sie mir nie eine Antwort zu geben, von der ich sagen könnte, jawohl, dieser Gott ist lebendig, er spricht zu mir, er kennt mich, er führt mich, er trägt mich. Natürlich wurde mir das alles gesagt, aber ich habe das nicht begriffen. Nun, wir haben von diesem neuen Zeitalter gesprochen, dass dieses neue Zeitalter jetzt angefangen haben soll, wie es die New Age-Leute sagen. Und sie machen besondere Prophetien, wohin dieses Zeitalter führen soll, nämlich, dass die ganze Menschheit und auch gleichzeitig mit der Menschheit die ganze Erde aufsteigt ins Licht. Wir sollen einmal alle Lichtwesen werden, göttliche Wesen. Und sie beschreiben das folgendermaßen: Wir werden zu völlig neuen Menschen, die nur noch heiter und glücklich sind, die in der Freude und in der Liebe leben. Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden. Menschen des neuen Zeitalters. Nun, wenn das wirklich sein könnte, dann müssten wir tatsächlich göttlich sein, wenn dieser Zustand tatsächlich eintreten könnte. Nun, bis jetzt ist das noch nicht so, aber die Tendenzen gehen schon immer mehr dahin, dass man nicht mehr leiden soll. Jesus Christus als den Leidenden am Kreuz, der ist überhaupt nicht mehr in. Leiden oder sogar Schuld gehört nicht mehr zur Esoterik. Da haben wir alles im Griff. Und schuldig sind wir nicht, denn wir müssen einmal alles in verschiedenen Leben durchleben. Also Leiden, das ist nicht mehr angesagt in unserer Zeit. Das haben wir eben gehört. Wir werden nur noch heiter und glücklich sein. Und deshalb versucht man jetzt auch immer mehr mit ganz vielen Methoden, sobald man nur ein wenig leiden, ist man nur ein bisschen verstimmt, fühlt sich nicht so glücklich, dann greift man doch gleich zu irgendwelchen Mittelchen, Tröpfchen oder was auch immer und meint, jetzt müsste ich wieder auf diesem glücklichen Zustand sein. Dass Leiden uns vielleicht auch Dinge aufzeigen könnte, an denen wir lernen könnten, da denken wir nicht mehr drüber nach. Hier nur ein kleiner Ausschnitt von dem Angebot, was auch nicht nur eben ein körperliches oder seelisches Angebot ist, sondern was auf unseren Geist wirken soll, was unseren Geist erweitern soll, erneuern. Das sind alles Methoden, die auch einen spirituellen Hintergrund haben. Zum Beispiel Yoga, Qigong, Ayurveda, Hypnotherapie, Reiki, eine Methode der Handauflegung, Heilung durch Handauflegung. Und man sieht über den Titeln, da steht drüber geheime Künste. Wir haben das am Anfang gehört. Esoterik hat mit geheimen Wissen zu tun. Und hier werden uns geheime Künste angeboten, die uns nicht nur ein Können geben wollen, sondern die uns auch Wissen vermitteln. Ein Wissen, das also auch unseren Geist wirken soll. Esoteriker haben ein Ziel für diese Welt. Und sie wollen aus dieser Welt ein Paradies auf Erden machen. Sagen Sie, nötig ist dazu, dass wir eine Weltregierung haben und eine Weltreligion. Denn das sind die Punkte, in denen Menschen zusammen oder gegeneinander kämpfen. Und das ist natürlich kein friedliches Paradies mehr. Aber die Regierungen, die Länder sind nun mal so, es geht um Macht in dieser Welt, also sollte es doch eine Lösung sein, sagen sie, wenn wir alle Macht in eine Hand geben. Und die Religion machen wir einfach zu einer einzigen Religion. Hier sieht man zum Beispiel, dass in Aachen schon vor Jahren einmal Vertreter der größeren Religionen zum Beispiel zum Teil Hand in Hand durch die Straßen Aachens gingen und irgendwie damit zeigten, wir sind doch irgendwie alle eins. Vielleicht glauben wir sogar alle irgendwie an denselben Gott. Obwohl da Religionen, Vertreter von Religionen dabei sind, zum Beispiel Hinduisten, die überhaupt nicht an einen persönlichen Gott glauben oder Buddhisten, für die gibt es keinen Gott. Nun, Esoteriker haben auch ein Ziel für jeden einzelnen Menschen, denn jeder einzelne Mensch soll erkennen, dass er im Innern einen göttlichen Kern hat. Und dieses göttliche Bewusstsein, das soll er entfalten, und wenn er es entfaltet, dann verwirklicht er sich selbst. Mit anderen Worten, er wird wie Gott. Das ist sein Selbst, so würden sie sagen. Nun, ein großes Wort und ein großes Ziel. Wie kommt man nun an dieses Ziel? Da sagen Esoteriker ganz einfach, der Weg ist das Ziel. Du begibst dich in eine Methode hinein, die nicht nur auf deinen Körper wirkt, auch nicht nur auf deine Seele, sondern auch auf deinen Geist. Und dann wirst du mit einem Wissen konfrontiert und nicht nur mit einem Wissen, sondern auch mit der unsichtbaren Welt, die dahinter steckt, hinter den jeweiligen spirituellen Methoden. Ich sagte es ja schon, spirituell kommt von Spiritus und hat was mit Geist zu tun. Also sollen wir uns öffnen, wir sollen uns auf den Weg machen. Und dann werden wir Erfahrungen machen, und wenn wir Erfahrungen machen und es tut uns vielleicht sogar gut und wir merken, ja, es geht eigentlich viel besser, dann werden wir mehr wollen. So war es bei mir. Wie gesagt, ich fing an mit Yoga. Dann machte ich Astrologie, legte Tarotkarten, Klangschalen, Meditation. Ich begann zu meditieren, ich machte Fantasiereisen. Alles, was so damals da war, nach und nach, da begann ich mit. Denn kaum hatte ich eines gemacht, spürte ich, wie gut das doch war für mich, meinte ich. Und dann sagten mir andere, hast du schon mal dieses probiert? Und dann ging ich da wieder hinein. Und so ging das Schritt für Schritt. Mein Mann damals sagte zu mir, kannst du nicht mal aufhören? Also du hast jetzt schon so viele Kurse besucht, willst du nicht mal aufhören? Und ich sagte, ich kann nicht mehr aufhören. Das ist wie, wenn man einmal eine Tür geöffnet hat von einem riesigen Gebäude und da ist ein wunderschöner Raum und dann möchte man auch wissen, was hinter der nächsten Tür ist. Und immer wusste ich, ich bin noch nicht am Ziel. Es muss mehr geben. Und das trieb mich auch voran. Nun, ein Weg, der uns vielleicht zu dem esoterischen Ziel führen könnte, einen Weg möchten wir besonders herausgreifen. Und dieser Weg ist zum Beispiel zurzeit total in, denn wir sind konfrontiert mit einem neuen Engelkult, einem Engelboom, kann man sagen. Und das soll so sein, denn Esoteriker möchten uns mit der unsichtbaren Welt in Verbindung bringen. Sie sagen, dass diese unsichtbare Welt schon uns voraus ist in ihrer Entwicklung, in ihrem Bewusstsein. Und aus dem Grunde sollen wir uns an diese unsichtbare Welt wenden. Ich habe vorhin schon mal ein Zitat gebracht aus einem Aufsatz, der Aufstieg ins Licht. Und dieser Aufstieg ins Licht, das kann man finden im Internet unter dem Stichwort Lichtkörperprozess. Die beschreiben eben, wie ich vorhin auch schon sagte, wie unsere Welt sich entwickelt und wie wir selber uns entwickeln werden in diesem neuen Zeitalter, wie spirituell wir werden. Und sie sagen Folgendes: Wir sind in Kontakt mit hohen Lichtwesen und Engeln, leben ganz bewusst zusammen mit den Reichen der Natur, die jetzt schon in diesen höheren Bereichen leben. Elfen, Feen, Zwergen und Riesen, die uns in ihrer Liebe und Friedfertigkeit weit voraus sind. Ja, wir könnten da vielleicht drüber lachen und sagen, ja, also das ist ja wohl Mittelalter, das ist ja wohl Märchen. Aber wir werden noch merken, dass wir ganz allmählich vertraut gemacht werden mit dieser Welt, zunächst erstmal nur durch Deko. Feen sind zurzeit total in. In den Gartengeschäften kann man etliche verschiedene Naturgeister kaufen. Also wir können uns das einfach erstmal nur in unsere Häuser stellen. Aber wenn uns das nicht reicht, dann können wir übers Internet mit einer Engelbörse Kontakt machen. Und dort sollen Menschen sein, die sich als Engel bezeichnen oder die etwas von Engeln durchbekommen. Das heißt, wir können sie befragen über Probleme, die wir haben oder über die Zukunft oder was auch immer. Wir können nicht nur mit ihnen Kontakt machen, wir können sogar mit Engeln heilen, wird uns angeboten. Und dazu gibt es dann die Medizin der Engel und dann, wie man Erzengel zum Beispiel anruft und deren Kraft sich aneignet. Im medizinischen Bereich wird immer mehr auch damit gearbeitet, zum Beispiel bei den Hebammen gibt es dann so ein Angebot, Engel begleiten durch Schwangerschaft und Geburt. Und da gibt es Engelessenzen und Engelsymbole, die kann man sich dann auf den Bauch legen, die sollen dann die Geburt erleichtern. Und vielleicht schon darüber kann auch das Kind Kontakt mit Engeln machen. Damals habe ich auch schon sehr viel natürlich mit Engeln Kontakt gehabt. Das heißt, damals gab es zum Beispiel Engelkarten aus Fintorn. Das ist in Schottland ein großes esoterisches Zentrum, damals eines der ersten. Und dort wurden diese Engelkarten hergestellt und ich zog zum Beispiel jeden Tag eine Karte und da stand dann drauf Liebe oder Licht oder Erwartung oder Gnade oder Vergebung. Und ich musste mir dann jeden Tag Gedanken darüber machen, was dann dieser Engel an diesem Tag mir sagte, damit ich mich danach verhielt. Denn das wieder konnte mir helfen, höher aufzusteigen. Wir haben das gehört. Wir sind in Kontakt mit hohen Lichtwesen und Engeln. Nun, das war damals. Heute findet man auch Engelratgeber, aber nicht nur bei den Esoterikern, sondern auch bei Menschen, die sich Christen nennen. Zum Beispiel gibt es dieses Buch von einem sehr bekannten Benediktinermönch Anselm Grün, 50 Engel für das Jahr. Und wenn man dann liest, was schreibt er da oder was wird da angeboten, dann steht da, es sind Boten einer anderen Wirklichkeit. Ja, das ist so, ja. Aber dann kommt es, sie sind ein spirituelles Geschenk, das die Herzen verwandelt. Also Engel können uns verwandeln, sagt er. Es kann etwas in Bewegung geraten und aufblühen im eigenen Leben, wenn wir uns öffnen und auf ihre Stimme hören. Also wir sollen uns für Engel öffnen und auf ihre Stimme hören und nicht mehr uns direkt an Gott wenden. Wie ich schon sagte, es gibt nicht nur Engel, mit denen wir heilen können und an die wir uns wenden sollen, sondern auch Feen. Und natürlich als Deko für Kinder gibt es dann die kleine Lilifee, die gibt uns dann zauberhafte Botschaften und so werden Kinder auch schon in dieses Gedankengut eingeführt.
Können sagen, dass Engel in der Esoterik Boten sind, aber trotzdem unabhängige Geistwesen mit göttlichen Kräften. Es sind Ratgeber, man kann sie praktisch durch Channeling, dadurch, dass man sich für Engel öffnet, kann man Engeln durch sich sprechen lassen, so behaupten Esoteriker. Es sind geistige Führer, die Menschen zu ihrer eigenen Göttlichkeit führen sollen. Also man lässt sich auf Führung durch Engeln ein. Sie können oder auch wollen verehrt werden. Nun müssen wir da feststellen, dass auch die Bibel beschreibt, dass es Engel gibt. In der Bibel heißt es, dass Engel geschaffene Wesen sind. Sie sind aber, so wird gesagt in der Bibel, durch Jesus Christus geschaffen. Ich möchte das zeigen, in einem Vers im Neuen Testament heißt es, dieser, das heißt Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Nun, hier werden auch die Wesen im Himmel, das heißt alles, was im Himmel ist, als durch ihn, durch Jesus Christus, geschaffen bezeichnet. Deswegen finden wir eine komplett andere Wertung. Zunächst mal wird dann auch in ein anderes, und er, das heißt Jesus, ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Hier finden wir dann in einem anderen Brief im Neuen Testament, in Hebräer Kapitel 1, Folgendes beschrieben. Er, das ist Jesus Christus, ist umso viel erhabener geworden als die Engel. Also hier wird konkret auch diese Ordnung angegeben, wie er einen vorzüglicheren Namen hat vor ihnen, ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat Gott jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich gezeugt heute. Und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Solches hat Gott zu keiner der Engel gesagt. Sie sind nicht gezeugt, sie sind geschaffen. Wenn er, das heißt Gott, aber den Erstgeborenen, das heißt Jesus Christus, wieder in den Erdkreis einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deine Füße? Also in diesem ganzen Kapitel wird klar gemacht, dass ein radikaler Unterschied da ist zwischen Jesus Christus und die Engel. Dann wird noch gesagt, sie sind, oder sind sie nicht alle, dienstbare Geister. Nun, hier werden die Engel bezeichnet als dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um deren Willen, die das Heil erben sollen. Engel sind dienstbare Geister, das heißt, sie dienen Gott und sie führen seinen Auftrag aus. Sie wollen und sollen auch nicht angebetet werden. Da müssen wir ganz aufpassen. Zu Anfang des zweiten Kapitels in diesem Buch Hebräer finden wir dann Folgendes gesagt: Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, das heißt auf das, was durch das Wort Gottes von Gott selbst offenbart wurde, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Nun, hier wird angedeutet, dass wenn wir auf anderen Dingen achten oder hören, wir leicht am Ziel vorbeigleiten können. Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. An anderer Stelle, schon im Alten Testament, aber ist die Rede von einem ganz besonderen Engel. Diesen Engel wird genannt in Hesekiel 28, Vers 14, da heißt es, du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Ein Cherub ist in der Hierarchie der Engel beschrieben, einer der höchsten Engel oder allerhöchste Engel ist er direkt unter dem Thron Gottes. Nun, hier war ein Engel, der so ein Cherub war. Und auf den Heiligen Berg hatte ich, sagt Gott, dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Feurige Steine ist hier ein anderes Wort für die Engel. Also einer, der ganz hoch war und der wandelte inmitten von anderen Engeln. An anderer Stelle wird auch diesen Engel beschrieben, Jesaja 14, Vers 13. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Die Sterne Gottes, wiederum ein Bild für die Engel. Er wollte sich erheben. Er wollte sich auf den Thron Gottes das selbst setzen, diesen schirmender Cherub. Und der wollte, behauptet er so, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Er wollte sein wie Gott, diesen mächtigen Cherub. Nun, weil er das sein wollte, obwohl er eigentlich ein geschaffenes Wesen war, hat ihm Gott hinuntergeworfen auf die Erde. Er ist ein Engel, aber wird nicht mehr als solches bezeichnet. Damals war er ein Lichtengel. Manche behaupten, er sei Luzifer gewesen. Diese Benahmung finden wir hier und dort beschrieben. Aber er sei nicht mehr Luzifer, er soll jetzt Satan heißen. Der Widersacher Gottes, der auch die Menschen verklägt und ihnen überhaupt nicht dient. Diesen Satan will aber von den Menschen angebetet werden. Da sagt auch Paulus noch an anderer Stelle im Neuen Testament, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Das heißt, diese Demut und Verehrung von Engeln wird hier als etwas bezeichnet, wo man sich überhaupt nicht darauf einlassen soll. Weil auch da wird gesagt, dass man am Ziel vorbeigeht, dass man den sogenannten Kampfpreis nicht empfängt. Wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Nun, Elke und ich, wir kennen das. Wir haben Erfahrungen mit Engeln gemacht, starke Erfahrungen. Und wir waren aufgeblasen, das heißt, wir waren stolz auf diese Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir dachten, wir sind zum Wir. Wir haben ganz besondere Erfahrungen gemacht. Wir sind in andere Sphären gewesen, haben dort Wesen gesehen, die sind mächtig, viel mächtiger als alle Wesen in dieser Welt. Die Bibel bezeichnet, dass Gott im Himmel ist. Zwischen Himmel und Erde gibt es einen Bereich, ja, da gibt es auch Engel. Engel oder Engel, habe ich dazwischen geschrieben. Das heißt, es gibt Engel, die sind wirklich Boten Gottes und dienen Gott. Aber es gibt auch Engel, eigentlich gefallene Engel, die Gott nicht mehr dienen. Sie wollen verehrt werden. Sie können Menschen auch besondere Erfahrungen vermitteln. Und Menschen werden beeindruckt. Ja, aus diesem Zwischenbereich, zwischen Himmel und Erde, diese Sphäre der Luft. Es wird in Epheser 2 so genannt, diesen Geist, der in der Luft herrscht. Hier finden wir einen ganzen Herr des Himmels. Dämonen, Mächte, Kräfte, diesen regieren in der Luft auch über diese Erde. Hier finden wir eben diesen gefallenen Engel, die angebetet werden wollen. Nun, das ist ein Boom in der Esoterik, Elke hat es schon angesprochen. Was aber ist sonst noch das Gottesbild der Esoterik?
Ja, viele Menschen denken heutzutage, na, so eine unsichtbare Welt, also wir sind ja aufgeklärt, da haben wir nicht viel mit zu tun. Aber gerade die New Age-Bewegung und die Esoterik, das haben wir jetzt gehört, sie wollen uns wieder erneut mit der unsichtbaren Welt in Kontakt bringen. Und sie stellen es so dar, als ob wir uns nur zu öffnen brauchten und das Gute wird kommen. Ja, das Gottesbild, gehen wir nochmal genauer darauf ein, denn es geht ja auch darum, ist Esoterik jetzt ein Weg zu Gott? Wir haben in den verschiedenen Praktiken oder Angeboten jetzt gehört, dass es um eine Kraft geht. Dass man sagt, also es ist kein persönlicher Gott, sondern eine unpersönliche, universelle Kraft. Und diese Kraft, so sagen sie, die ist in allen Dingen. Hier dieses Bild sagt das, alles ist in allem ist alles. Das heißt, hier ist der Lebensbaum zu sehen, Planeten, das soll das göttliche Auge sein. Aber überall drinnen soll Gott sein, soll diese universelle kosmische Kraft sein. Diese bekannte Sängerin Nina Hagen hat einmal gesagt, mein Gott ist in jedem Menschen, in jedem Tier, in jedem Element der Natur, in jedem Baum, jeder Pflanze, jeder Wolke, in jedem Stern und in der Luft, im Feuer und er ist auch Geist. Ich glaube, das denkt nicht nur Nina Hagen, inzwischen denken das sehr, sehr viele Menschen. Wenn ich frage die Menschen, was glaubst du, wer ist Gott, wie ist Gott? Dann höre ich immer wieder, ja Gott ist doch überall drin. Aber Gott, so sagt es die Bibel, hat diese Welt geschaffen, so wie er auch die unsichtbare Welt geschaffen hat. Er ist der Schöpfer. Und wenn wir das vergleichen mit einem Künstler, der ein Werk geschaffen hat, dann können wir vielleicht an dem Werk etwas von dem Künstler sehen, aber niemals den Künstler persönlich da drin erkennen. Nur Teile von ihm. Gott ist viel größer als das Geschaffene, als die Natur. Da gibt es einen bekannten Esoteriker und der hat ein Buch geschrieben, er heißt Ken Wilber, Halbzeit der Evolution heißt sein Buch. Und er sagt, überhaupt nicht ist der Mensch von Gott getrennt. Diesen Sündenfall, wo die Christen immer von sprechen, den hat es eigentlich gar nicht gegeben. Wenn man überhaupt das Wort Sündenfall in den Mund nehmen soll, sagt er, dann ist das Folgendes. Das wäre ein theologischer Sündenfall, meint er. Und das bedeutet, dass der Mensch seine Einheit mit der göttlichen Quelle vergessen hat. Er hat es einfach nur vergessen. Er weiß nicht mehr, dass er göttlich ist. Und das nennt er dann den theologischen Sündenfall. Nun noch einmal ein Ziel in der Esoterik. Wir haben am Anfang gehört, ein Ziel für diese Welt, Paradies auf Erden. Ein Ziel für den Menschen, jeder soll erkennen, dass er göttlich ist. Aber jetzt geht es noch weiter. Wie wird man dann göttlich? Da sagen sie auch, dass man sich verschmelzen muss. Die Verschmelzung des eigenen Ichs oder des Selbst mit dem universalen, kosmischen Sein, dem Göttlichen. Das ist es. Wenn wir damit anfangen, dann werden wir irgendwann unsere Göttlichkeit erkennen. Nun, wie verschmilzt man sich damit? Hier wurden schon mal vor ein paar Jahren Rentner in China an so eine Zypresse gestellt und da heißt es Gesundheitstouristen, deutsche Rentner holen sich Kraft aus einer Energiezypresse. Nun, sie haben einfach die Hände dran gehalten und gedacht, jetzt bekommen wir die Energie des Baumes und natürlich göttliche Energie, denn auch in den Bäumen soll ja diese göttliche Kraft sein. Aber das ist noch nicht die totale Verschmelzung. Es ist nur etwas, wo ich mir etwas hole, indem ich meine Hände dran halte oder vielleicht etwas Entsprechendes am Körper trage. Die Verschmelzung findet vielleicht eher noch auf diese Art und Weise statt, zum Beispiel im Yoga, wo man sagt, dass es durch bestimmte Posen, zum Beispiel hier die Baumpose, ich stelle mich in diese Pose und damit gebe ich zu erkennen, dass ich selber wie der Baum bin. Ich bin eins mit dem Baum. Ich ziehe sogar, vielleicht werde ich angeleitet, meine Kraft aus der Erde heraus, wie der Baum mit den Wurzeln und öffne mich nach oben zum Kosmos. Eine andere Verschmelzung kann durch, das ist glaube ich jetzt weg. Das ist egal. Aber eine andere Verschmelzung kann auch auf diese Art und Weise geschehen. Das ist vielleicht noch nicht direkt Verschmelzung, aber es wird so angegeben. Da gibt es in Österreich so einen Naturpark und der heißt Naturlesepark. Da gibt es dann bestimmte Naturobjekte und gleichzeitig kann man dann lesen, was das bedeutet. Hier wurde zum Beispiel ein Stück aus diesem Stein ausgesägt. Und da soll man sich hineinlegen. Und das nennen sie dann das Steinliegebuch. Lege dich entspannt in die Öffnung. Da, wo Stein war, liegst jetzt du. Erlebe die Kraft und die Strahlungsenergie des Steins. Schließe die Augen, entspanne, lass ganz los und werde eins mit dem Stein und mit seinem Licht. Also werde eins damit, mach dich eins. Und wenn du dich damit eins machst, dann findet eine gewisse Verschmelzung statt, dann bist du nicht mehr du und das ist nicht mehr der Stein, sondern ihr seid eins. Gott in allen Dingen. Keine Hierarchie mehr, Gott, Mensch, Tier, Natur, nein, alles auf einer Ebene. Ja, wir sind also göttlich, so wird es gesagt. Und wir haben das am Anfang gehört, die New Age-Bewegung verspricht uns, dass jetzt in dem Wassermann-Zeitalter sich die Werte verändern werden. In dem alten Zeitalter, sagen sie, hatte der Mensch Wissen über Gott. Wie hat er das gehabt? Er hatte zum Beispiel die Bibel. Da konnte er drin nachlesen, wer ist Gott und wie ist er und so weiter. Aber in dem neuen Zeitalter, sagen sie, da soll der Mensch göttliche Erfahrungen machen. Wie macht er göttliche Erfahrungen? Ja, er macht göttliche Erfahrungen, indem er sich eins macht mit der Natur und seine eigene Göttlichkeit entdeckt zum Beispiel. Und deshalb können wir alle sagen, wir brauchen jetzt nicht mehr die Bibel, denn alle Religionen sollen ja zusammengeführt werden. Nein, jeder macht göttliche Erfahrungen, weil ja jeder göttlich im Kern ist. Und dann können diese Erfahrungen ganz unterschiedlich aussehen. Nun, die sichtbare und die unsichtbare Welt würde die Esoterik so darstellen. Sie würde sagen, der Mensch lebt auf der Erde und hier ist er am Anfang noch begrenzt, er hat noch nicht erkannt, dass er göttlich ist. Aber das kann er erkennen, wenn er sich auf den Weg macht und bewusstseinserweiternde Methoden anwendet, aber eben auch mit Hilfe der unsichtbaren Welt. Und da sagen sie, da gibt es diese unsichtbare Welt. Das sagt nicht nur die Bibel, sondern das sagen alle Religionen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Und sie sagen, da gibt es Dämonen, Geister, Engel, Elfen, Götter, Göttinnen. Kann man zum Beispiel auch im Yoga sich eins machen mit der Göttin. Und alles durchzogen ist von einer universellen kosmischen Kraft. Und die ist halt in allen Dingen.
Vielleicht noch ganz kurz dagegenüber, ich möchte das Gegenüberstellen noch einmal sagen, wir haben das Bild schon gezeigt. Die Bibel sagt, dass es nicht eine Einheitssache ist, die unsichtbare Welt von allerhand Wesenheiten, sondern dass da im Grunde zwei, grob gesagt, zwei Bereiche gibt, ein Bereich Gottes, des Himmels und dann ein Bereich des Kosmos oder der Luft und da sind all diese Wesen, das erkennt die Esoterik nicht an. Sie schließt in diesem Sinne eigentlich diesen Gott, der in der Bibel sich selbst gezeigt hat, aus. Die Elke möchte jetzt kurz berichten, wie sie jetzt selber das erfahren hat.
Ja, ich möchte kurz von mir persönlich erzählen. Welche Folgen hat das gehabt, dass ich dann so eingetaucht bin in dieses Wissen, in diese Spiritualität, auch in diese unsichtbare Welt? Wie ich ja schon am Anfang berichtete, es hat langsam angefangen und es wurde mit der Zeit immer mehr und mein ganzes Gottesbild hat sich völlig verschoben. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich immer Christin genannt. Ich habe immer geglaubt, ich wäre Christin, weil ich getauft war und weil ich konfirmiert war und weil ich in der Kirche war. Aber natürlich mit dem christlichen Glauben, so wie es zum Beispiel die Bibel beschreibt, hatte ich nichts mehr mit zu tun. Nun, alle diese Praktiken gingen nicht ohne Wirkung an mir vorbei und das sollte ja auch so sein. Es sollte ja so sein, dass ich mich mit der Zeit zu diesem Göttlichen entwickle. Und das bedeutet ja auch, dass man übersinnliche Fähigkeiten bekommt. Und so war es dann bei mir, dass ich nach einiger Zeit tatsächlich hellsichtig wurde. Auch hellfühlig. Ich nahm Dinge ganz schnell wahr. Ich sah manchmal Bilder von Menschen, die irgendwie etwas schon erlebt hatten. Oder was sie vielleicht in der Zukunft erleben würden. Ich wendete diese Dinge dann auch an in meiner Therapie. Ich hatte ja dann diese psychotherapeutische Ausbildung und arbeitete damit. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Klienten nicht mehr weiterkam, dann habe ich gesagt, lass uns mal den Platz wechseln. Und dann wechselten wir den Platz und dann wusste ich genau, was in dieser Person vor sich ging. Meine Wahrnehmung wurde immer mehr geschult und ich wurde immer offener, weil ich mich eröffnete in Meditation Und auch eben in Fantasiereisen oder in Kontakten mit Engeln für Führung aus der unsichtbaren Welt. Ich dachte, da kam nur das Gute. Und so entwickelte ich dann auch, oder das heißt, Menschen, die mich lange nicht gesehen hatten, die stellten fest, dass ich eine enorme Ausstrahlung bekommen hätte. Und diese Menschen hatten sogar recht. Ich hatte eine enorme Ausstrahlung bekommen. Nur wussten sie nicht, wie ich war, wenn ich alleine zu Hause war. Dass ich dann nämlich manchmal in tiefste Löcher fallen konnte. Weinanfälle bekam. Mit Ängsten zu tun hatte. Nachts wurde ich häufig geweckt durch Albträume zum Beispiel. Oder auch, dann sah ich in meinem Zimmer dunkle, schemenhafte Gestalten, die mich bedrohten. Ich wusste nach einiger Zeit, es gibt eine unsichtbare Welt, die ist nicht nur gut. Früher hatte ich ja an unsichtbare Welt so gut wie gar nicht geglaubt. Aber nachdem ich jetzt all diese Dinge erlebte, wusste ich nicht mehr, wie soll ich darüber Herr werden. Ich kriegte natürlich immer mehr Angst. Zum Beispiel war ich einmal im Urlaub und da musste ich meine kleine Tochter nachts zur Toilette bringen. Und da sah ich in diesem Zimmer, wo ich dann durchging, dass der Tod dort auf dem Sofa saß. Oder wir hörten in unserem Haus nach einiger Zeit Schritte. Türen gingen auf und zu. Wir konnten uns überhaupt nicht erklären, woher das dann kommen sollte. Ich ging natürlich in meiner Not zu meinem Therapeuten und mein Therapeut sagte, ja, das sind die dunklen Anteile in dir, die musst du erkennen und die musst du integrieren. Die gehören nun mal zu dir. Andere sagten wieder zu mir, es gibt eine unsichtbare Welt und die ist auch nicht nur friedlich, aber du bist eben noch nicht so weit. Du musst dich noch höher entwickeln. Eines Tages wirst du die im Griff haben. Ich dachte immer, warum kommt die zu mir? Ich will doch nur das Gute für die Menschen. Man sagte mir dann, solange ich das noch nicht im Griff hätte, könnte ich ja ein Schutzzeichen tragen oder einen Lichtkreis um mich herumziehen. Nun, ich merkte aber immer mehr, ich krieg die Sache nicht in den Griff. Und dennoch, ich hätte nicht erwartet, dass das von meinen spirituellen Praktiken kommt. Ich hätte auch nie gesagt, ich bin auf dem falschen Weg. Denn ich hatte ja so viel auch gute Erfahrungen gemacht, so viel Energie gespürt. Und manchmal war ich gesund geworden, wo der Arzt mich schon operieren wollte, einfach, wie ich meinte, durch Visualisieren und so weiter. Ich hatte das doch alles im Griff. Aber jetzt merkte ich irgendwann, ich kriege es nicht mehr in den Griff. Nun, ich war auch auf der Suche, dann irgendwann, nach einem anderen Partner, denn mein Mann ging diesen Weg nicht mit mir. Er hatte das abgelehnt, auch jahrelang. Und dann wurde ich ja auf der einen Seite, wurde ich ja immer sensibler. Meine Wahrnehmung wurde ja sehr geschult. Aber auf der anderen Seite wurde ich immer rigoroser. Ich ging meinen Weg konsequent. Ich dachte ja, ich habe ein höheres Ziel und das muss ich erreichen. Und die Leute sagten auch zu mir, dann, wenn dich jemand hindert, musst du den hinter dir lassen. Und so tat ich dann auch und eines Tages traf ich meinen heutigen Mann und wir kamen dann zusammen und arbeiteten zusammen in Amsterdam als Psychotherapeuten. Nun, nachdem wir eine Weile gearbeitet hatten und mein Mann hat es gestern schon erzählt, wer da gewesen ist, der weiß das schon. Wir hatten in Amsterdam ein Therapiezentrum auf einem Schiff. Da brannte dieses Schiff plötzlich aus. Der ganze Arbeitsbereich war weg, die Feuerwehr war rechtzeitig in dem Sinne noch gekommen, dass wir da noch wohnen konnten, aber arbeiten konnten wir nicht mehr dort und wir haben das Schiff zwar wieder aufgebaut, aber haben es dann verkauft und haben uns auf eine Weltreise begeben. Reisten über Indien, Indonesien nach Australien, wir waren dann schon Monate unterwegs und hatten schon viele Erfahrungen gemacht, gerade in Indonesien mit der unsichtbaren Welt. Viele negative, schlimme Erfahrungen, manchmal nächtelang nicht geschlafen. Und als wir dann in Australien ankamen, wollten wir dort einen Freund besuchen, der im Urwald lebte. Wir fuhren per Anhalter und da nahm uns ein junger Mann mit. Und dieser junge Mann, der lud uns ein zum Gottesdienst in seine Kirche. Nun, wir ließen uns einladen, obwohl wir ein bisschen skeptisch waren. Aber wir kamen dahin, es war keine Kirche, sondern ein Schulgebäude. Und da war ich natürlich total skeptisch, weil ich dachte, alles, was nicht evangelisch oder katholisch ist, das ist Sekte. Aber die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre er wirklich da. Das hat uns gefallen. Nach dem Gottesdienst kam dann eine Frau zu mir und fragte mich, wie ich heißen würde und ob sie und noch woher ich käme und dritte Frage, ob sie mit mir beten dürfte. Ich dachte, na beten, geht mir eigentlich einen Schritt zu weit. Ich weiß total nicht, wie man betet. Ich mochte aber nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Und ich erhoffte mir, dass der Martin sagen würde, nein, das machst du nicht. Aber er ermutigte mich sogar und so holte die Frau noch den Pastor und dann ging sie mit uns raus auf den Balkon, denn es war so unruhig, wie vielleicht jetzt, und da liefen die Leute herum und dann fing die Frau an, mit mir zu beten. Und als sie betete, da wusste ich auf einmal, es hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich kannte die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten ja sehr genau. Und ich spürte aber, hier ist eine Macht, die ist größer als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Und irgendwie ahnte ich, das muss Gott sein. Und ich fing an zu weinen, denn das, was die Frau sagte, was sie betete, das sprach mitten in mein Leben hinein. Und zwar in meine Schuld. Aber ich hatte ja gedacht, ich bin ja nicht schuldig. Aber ich erkannte auf einmal in der Gegenwart dieses Gottes, heute würde ich sagen, ja, es war Gott, es war Jesus Christus. Ich erkannte in der Gegenwart dieser Macht, damals konnte ich sie noch nicht beim Namen nennen, dass ich ein Leben geführt hatte, was Gott nicht von mir gewollt hätte. Und das erschütterte mich, denn eigentlich hatte ich ja ein Verlangen nach Gott gehabt. Und ich merkte auf einmal, ich bin ja getrennt von Gott. Und das, obwohl ich mich doch immer in all meinen Methoden vereint habe mit diesem Gott. Auf einmal war klar, der Gott ist außerhalb von mir. Und die Frau sagte dann, als ich so weinte, deine Sünden sind dir vergeben. Sünde? Ich wusste überhaupt nicht, was Sünde ist. Ich dachte immer, Sünde ist, wenn jemand bewusst was Böses tut. Aber das Wort Sünde kommt von dem Wort Sund und das bedeutet Graben. Und das bedeutet, dass es einen Graben gibt zwischen Gott und den Menschen. Und wir haben das ja schon oft gezeigt hier. Da ist Gott im Himmel und er ist für uns Menschen unzugänglich. Warum? Weil Gott nur Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Und sind wir ehrlich, wer kann das von sich sagen? Ich bin nur Licht. Niemand. Aber Gottes Wesen ist nur Licht. Und deshalb können wir uns nicht zu ihm hocharbeiten. Wenn wir das versuchen, werden wir in diesem Zwischenbereich landen. Und das wird uns ja auch angeboten in der Esoterik. Und dieser Zwischenbereich, der wartet nur darauf, dass er bei uns wirksam werden kann. Gott wollte aber eine Beziehung zu uns. Die Frau fragte mich dann, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Ich hätte Nein sagen können, ich hatte ja einen freien Willen. Aber Ich spürte, ich ahnte, wenn meine Sehnsucht gestillt werden soll, dann muss ich Ja sagen zu diesem Jesus. Auch wenn ich noch nicht weiß, was das in der Konsequenz für mich bedeutet. Denn natürlich hatte ich von Jesus gehört, aber ich dachte immer, das war vor 2000 Jahren. Was hat er mit mir zu tun? Ich merkte aber, der ist damals wohl gestorben, aber der ist jetzt hier, der lebt. Und der wartet auf meine Antwort. Und ich habe dann gesagt, ja, ich will von jetzt an mit Jesus Christus leben und er soll mein Erlöser sein. Ich hätte das nicht selbst sagen können, aber eine Frau half mir dabei im Gebet. Wovon sollte Jesus mich dann erlösen? Von meiner Trennung zu Gott. Denn das hat Gott uns angeboten. Er hat gesagt, ihr könnt nicht zu mir kommen, aber ich kann zu euch kommen. Ich komme zu euch und ich werde Mensch. Und ich zeige euch hier auf der Erde, wer Gott ist, indem ich Menschen heile, Tote auferwecke, Dämonen austreibe, Macht über die Natur habe und was er damals schon gemacht hat, als er gelebt hat, Sünden vergeben. Und genau das war der Anstoß für die frommen Pharisäer. Die haben gesagt, was, du vergibst Sünden? Du sagst damit, dass du Gott bist. Und dafür musst du ans Kreuz. Und er hat sich ans Kreuz nageln lassen, weil er die Trennung überwinden wollte für uns. Denn er sagt, jeder, der das glaubt, dass er sich für uns, für unsere Trennung ans Kreuz hat schlagen lassen, der hat Zugang zu Gott, dem Vater. Ich muss es glauben. Dann wird meine Sehnsucht gestillt. Dann komme ich ans Ziel. Und das durfte ich erleben. Ich habe das gesagt und ich wurde erfüllt von Frieden und Liebe. Aber natürlich gab es danach noch einen enormen Kampf. Ich wusste aber, ich bin am Ziel angekommen. Vorher hätte ich mein Ziel nicht benennen können, aber jetzt war es mir klar, ich bin am Ziel. Natürlich war es dann ein ganzer Prozess, der stattfinden musste, der Veränderung. Denn diese dunkle Welt hat nicht so schnell aufgegeben. Und es gab noch viele Gedanken, wo ich immer noch meinte, ich könnte mich doch trotzdem zu Gott hocharbeiten. Und ich musste lernen, dass ich eben nicht Licht war, sondern dass es in meinem Leben viele Dinge gab, die ich vorher nicht sehen wollte, die ich sogar als notwendig gesehen hatte, die mich von Gott trennten. Gott, Jesus Christus hat mir das nach und nach aufgezeigt und hat nach und nach seinen Finger in meine Wunde gelegt und immer gesagt, schau dir dein Leben an. Und dazu gehörte auch, dass ich zu meiner Familie zurückging und um Vergebung gebeten habe. Und ich wäre sogar bereit gewesen, zu meinem ersten Mann zurückzugehen, aber er hat es nicht gewollt. Dazu gehörte, dass Jesus mir gezeigt hat, wie mein Leben wirklich war. Vorher wollte ich mich ja selbst verwirklichen als Gott. Jetzt durfte ich mich selbst verwirklichen als Mensch, der von Gott angesprochen wurde. Ja, und Gott hat gesagt, schau dein Leben an. Aber nicht, du Böse, jetzt schaust du mal, wie du damit fertig wirst. Nein, im Sinne von, schau's dir an. Aber, weißt du was, auch dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Ja, ich durfte Befreiung erleben. Meine Depressionen haben aufgehört. Meine Hellsichtigkeit hat aufgehört. Ich hatte viele Bilder aus vorherigen Leben gesehen, wie ich meinte. Alles hat aufgehört. Und das hat mir dann auch bestätigt im Nachhinein, dass ich jetzt nicht mehr unter diese Herrschaft der finsteren Mächte falle, sondern in Gottes, zu Gott gehöre, Gottes Kind bin. Ich danke für eure Geduld und euer Zuhören.